Und damit begrüße ich alle ganz herzlich zu unserer Vorschau zum großen Preis von Monaco. Wir sprechen mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach über die Themen, die so anstehen. Herzlich willkommen, Ralf.
Hallo.
Ja, Ralf, Monaco Grand Prix Woche. Ich freue mich immer drauf. Wie ist es bei dir?
Ja, man darf halt nicht zu viel im Rennen erwarten mit Überholen und so. Es ist der langsam, mit Abstand der langsamste Kurs auf dem, im Kalender. Im Qualifying werden schon ein bisschen die Karten gemischt, wer am Podium steht, und dann muss halt jeder gucken, dass er dem Druck standhält. Wenn man ein gutes Auto hat, kann man das auch auf die Straße bringen. Funktionieren die Boxenstopps? Ist die Strategie die richtige? Machen die Fahrer nicht einen kleinen Fehler, weil die Leitplanken stehen verdammt nah an der Strecke und so weiter und so fort.
Ja, du hast schon gesagt.
Also das mag Marco jetzt nicht so sehr. Ja, ist halt so ein bisschen Côte d'Azur-Gefühl, Mittelmeer, aber das Mittelmeer kann ja nichts für die Leute, die in Monaco so verkehren. Sagen wir mal so.
Ah, da wohnt ja aber auch Nico Hülkenberg, den magst du doch eigentlich.
Ja, warum wohnen die da? Weil sie obdachlos sind?
Weil die sehr, sehr viel Geld haben. Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com/formel1insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung.
Ein Fahrer gekannt, der war 7-facher Weltmeister, 5-mal mit Ferrari, der hat auch in Monaco gewohnt, allerdings nicht so lange, und der ist extra mal mit seinem Ferrari 50 Kilometer in die französische Pampa gefahren, weil er da eine Tankstelle gefunden hat, die damals, ich glaube, es war noch so ein Team, also Front so ein Team, 5 so ein Team billiger war der Liter.
Ja, das ist wirklich
Wahnsinn. Ist gerade der Name entfallen.
Ja, ist die Frage jetzt eigentlich immer noch, ob die Formel 1, die jetzige Formel 1-Generation noch taugliche Autos für diese Strecke hat, da ja wirklich immer weniger überholt wurde, die Autos sehr breit geworden sind im Vergleich zur früheren Formel 1-Zeit. Ist die Strecke für dich noch zeitgemäß?
Was ist das für, die Frage ist schwierig zu beantworten. Sie hat Tradition, sie hat diesen besonderen Touch. McLaren zum Beispiel, nur als Beispiel, tritt jetzt mit so einer Lackierung auf, die an so einen Triple Crown erinnern soll. Das heißt, das ist so eine gefühlte Supermeisterschaft, ein gefühlter Supertitel im Rennsport. Monaco gewinnen, Le Mans gewinnen und die 500 Meilen von Indy. Das zeigt, welchen Stellenwert das Rennen in Monaco hat. Also der Stellenwert ist sehr, sehr hoch. Jeder will da gewinnen. Und insofern ist es schon zeitgemäß. Ich meine, wenn man in Las Vegas fahren kann, dann kann man auch noch 100 Jahre in Monaco fahren. Dann hat man wenigstens die Tradition.
Eben, dann hat die Tradition. Und auf der Strecke hast du ja letztes Jahr, weiß ich schon, zur Vorschau gesagt, Helden auch geboren. Unter anderem ja Ayrton Senna. Und auch Sebastian Vettel zum Beispiel war auch immer super stark auf der Strecke unterwegs.
In Monaco kann der Fahrer halt so ein bisschen mehr noch den Unterschied machen, was auf normalen Strecken halt schwierig ist, weil ein Fahrer halt immer ein bisschen auch von, sagen wir mal, ein bisschen mehr als ein bisschen von der Leistungsfähigkeit seines Autos abhängig ist. In Monaco, wenn du halt mehr riskierst, bist du halt vielleicht die 2 Zehntel schneller als der mit dem gleichen Auto, der ein bisschen weniger riskiert oder zögerlicher vorgeht. Ist halt eine Gratwanderung. Diese 100%, dieses 100% am Limit zu finden, ist halt total schwer in Monaco. Gehst du zu früh vom Gas, bist du bei 98%, übertreibst du ein bisschen, dann knallt es gleich. Also das ist das Faszinosum, besonders im Qualifying in Monaco, finde ich. Und dann ist es auch egal, mit welchem Auto.
Ja, gut, im Rennen gibt es dann auch nochmal dann komplettes Chaos mit Boxenstops und so weiter, wenn da ein Unfall passiert oder meistens ja sogar in Monaco eine rote Flagge dann direkt. Ja, Ralf, dann sprechen wir mal ein bisschen über die weiteren Themen. Aston Martin und Honda werden ab 2026 kooperieren, oder besser gesagt, Honda wird Aston Martin mit Motoren beliefern. Ja, ist eigentlich schön, dass Honda dann wieder dabei ist. Bisschen lustig ist es natürlich schon, da Alonso, wenn er dann noch fahren sollte, wieder auf einen Honda-Motor stößt, den er in seiner letzten Zeit als GP2-Engine noch bezeichnet hatte bei McLaren. Ja, erstmal die Einschätzung von dir, Aston Martin, Honda, wird das eine gute Kooperation sein, dann vielleicht sogar ein Werksteam-Status? Oder hätte man bei Mercedes bleiben sollen? Wie siehst du das?
Nein, ich glaube, wenn man die Ziele hat, die Aston Martin hat, muss man alles dran setzen, kein Kundenteam mehr zu sein. Weil als Kundenteam bist du immer einer von vielen und auf jeden Fall nicht die Nummer eins, weil es gibt ja noch ein Werksteam bei Mercedes. Also ich denke, es war der richtige Schritt. Ich glaube, Honda hat jetzt auch genügend Erfahrung und auch in den letzten Jahren mit Red Bull bewiesen, dass man es kann. Also ich kann den Schritt sehr wohl nachvollziehen. Man ist dann ein eigenständiges Team. Man kann ein eigenes Getriebe bauen. Man kann mit Honda das, die ganze Hinterachse zusammen den Antrieb entwickeln. Und man kriegt nicht ein fertiges Paket geliefert von Mercedes, wo man praktisch alles drumherum bauen muss. Also vom Ehrgeiz her und von den Zielen war das genau der entscheidende Schritt.
Ja, und glaubst du also erstmal, dass 2026 noch ein Alonso im Cockpit sitzt und wieder die Beziehung sein könnte? Wie schätzt du da die Sache ein?
Alonso ist für mich faszinierend. Der macht jetzt nicht den Eindruck, dass er jetzt von einem Moment auf einen Tag auf den anderen wirklich jetzt plötzlich altersmäßig dahin siecht. Also ich traue ihm das durchaus zu. Er lebt ja auch dementsprechend. Er ist ein Megatalent, er achtet auf seinen Körper. Und ich denke, es ist immer noch am Ende Autofahren, zwar auf hohem Niveau, aber Autofahren und nicht ein Marathonlauf oder ein 100-Meter-Lauf oder ein 400-Meter-Lauf oder ein Fußball-Mittelfeldspieler, der halt dann von der Substanz her nicht mehr mithalten kann. Nee, ich glaube, er kann das schon hinkriegen. Und ich denke, er hat jetzt bewiesen, was er kann. Honda hat es bewiesen. Und ich glaube, es sind auch nicht mehr die gleichen Leute, die er in Anführungszeichen beleidigt hat damals. Ich denke, wenn beide denken, das ist jetzt sinnvoll, dann wird man da auch nicht die Narben der Vergangenheit irgendwie offen zur Schau stellen. Das wird dann schon funktionieren. Aber wie gesagt, es sind noch 3 Jahre jetzt. Und das kann man nicht sagen. Im Moment macht Alonso nicht den Eindruck, dass er es nicht könnte in 3 Jahren.
Ja, sind wir mal gespannt, wie sich der Spanier entscheidet oder entwickeln wird, ob er dann noch.
Ja, interessant ist ja auch eine andere Personal. Ich meine, wir haben Lance Stroll normalerweise gesetzt als Sohn des Teaminhabers. Dann haben wir einen jungen, aufstrebenden Tsunoda bei Alpha Tauri bzw. Red Bull, der immer besser wird, laut der Aussagen von Franz Tost, dem Teamchef, aber auch Red Bull-Chefberater und Nachwuchschef Helmut Marko. Und Honda findet ihn natürlich auch gut. Das heißt, Red Bull ist ein bisschen in der Bredouille, ihm vielleicht doch früher als geplant, wie in 2 Jahren geplant, an die Seite von Max Verstappen zu setzen. Ansonsten könnte er auf die Idee kommen, mit Honda zu Aston Martin zu gehen. Das ist auch interessant mal zu beobachten.
Glaubst du, dass der Papa Stroll seinen eigenen Sohn aus dem Team kicken würde?
Nee, aber wenn Alonso wirklich nicht mehr will oder so, der ist das halt schon so ein japanisches Ziehkind von Honda, mit dem sie zufrieden sind und den sie gerne weiter vielleicht mit ihrem Namen vermarkten würden. Also ich halte das nicht für unmöglich, das ist interessant zu beobachten. Nicht, dass es passiert, es ist nur ein Gedankengang, den man verfolgen muss.
Definitiv japanischer Fahrer, japanische Automarke. Ja, Ralf, wir haben auch eben schon über Alonso gesprochen. Ist dieses Rennwochenende in Monaco, was ja wirklich eine ganz andere Strecke ist, die Chance für ein Nicht-Red Bull-Team, mal einen Sieg einzufahren? Oder ist Red Bull auch in Monaco zu dominant?
Ja, also dominant weiß ich nicht, das wird man sehen. Red Bull ist jedenfalls auf keiner Strecke schlecht. Es kommt nur darauf an, wie gut sind die anderen. Also Ferrari sieht auf dem Papier mit der Traktion und so ganz gut aus. Entschuldigung. Alonso sagt selbst, dass Monaco eine der Strecken sein kann, wo er richtig performen kann. Also rechnen sich so ein bisschen Siegchancen aus. Dann gibt es noch einen McLaren, der von der Charakteristik des Autos her harte Bremsen, enge Kurven liebt und eine gute Traktion hat. Also eigentlich vom Papier her ist auch McLaren müsste ganz gut da aussehen. Nicht vielleicht Siegkandidat, aber halt vielleicht Team Nummer 3 oder 4. Also Red Bull wird man sehen, aber Verstappen und Perez abschreiben, das hat man in den letzten Jahren oft genug getan und dann kam es ganz anders. Also wie gesagt, in Monaco kann sein, dass das Auto von Yui vielleicht nicht ganz dieser Renner ist wie auf anderen Strecken und so dominant, aber das heißt nicht, dass sie nicht gewinnen können.
Ja, Ferrari hast du eben auch schon erwähnt, Leclerc eigentlich auch immer, oder nicht immer, aber oft sehr schnell unterwegs dort. Hat er vorletztes Jahr einen Quali-Crash gehabt und konnte dann am Rennsonntag nicht mitfahren. Und ja, so einen kleinen Heimfluch, ne? Letztes Jahr in Führung liegend, hat Ferrari die Strategie versaut, weshalb er dann sein Rennen nicht gewinnen konnte.
Ja, aber das meinte ich ganz am Anfang. Wenn man ein gutes Auto hat, das vielleicht sogar gewinnen kann, muss man halt alles zusammenkriegen, um das auch zu nutzen. Das fängt dann bei der Strategie an. Du musst eine ganz gute Abstimmung finden und die Fahrer dürfen nicht überpacen. Das heißt, wenn Leclerc denkt, er muss es jetzt machen, er muss, könnte das auch dazu führen, dass du halt diesen kleinen Fehler machst, den du nicht machen darfst. Da musst du halt, wenn du die Basis hast zu gewinnen, auch alles zusammenbekommen. Und das ist nicht so einfach.
Siehst du auch eine Chance für Sergio Perez am Wochenende, der eigentlich auf den Stadtkursen auch immer schnell ist? Du hast auch gesagt, er hat zwei, drei Strecken im Jahr, wo er Verstappen schlagen kann. Monaco hast du da ja auch aufgezählt.
Ja, wo er halt, sagen wir mal, was heißt schlagen? Schlagen kann er ihn, wenn Verstappen Pech hat, überall. Aber wenn er jetzt so Strecken hat, wo er besonders performt, dann war das Baku, wo er es bewiesen hat. Dann ist das Monaco, das weiß man. Und dann ist das wahrscheinlich Singapur, also die typischen Stadtkurse halt, warum auch immer. Also er ist Titelverteidiger da und ja, dann muss man sehen, ob er es diesmal umsetzen kann. Aber Verstappen darf auch nicht überpacen, weil er hat da wirklich schon mehr als ein Hühnchen mit Perez zu rupfen. Gerade in Monaco, er wird alles dran tun, wie er es in Miami getan hat, diesen Herausforderer nochmal einzubremsen und Monaco dreimal, weil er ja immer noch glaubt, letztes Jahr ist Perez mit Absicht in die Mauer gefahren im letzten Qualifying und hat ihm damit die Pole versaut, weil er war ja bis dahin auf der besten Zwischenzeit hinter ihm.
Ja, auf jeden Fall. Mercedes wird Monaco auch schon mit neuen Teilen unterwegs sein. Das hat man jetzt schon gesehen von den neuesten Fotos an der Strecke. Ja, die gehen auf jeden Fall jetzt mehr in die Breite, war ja auch so zu erwarten. Könnte man die vielleicht sogar auch schon direkt auf der Rechnung haben?
Ja, Monaco ist halt eine eigene Strecke, ich wiederhole mich jetzt. Vielleicht ist dieses Paket, das Mercedes bringt, ausgerechnet in Monaco nicht so gut, aber dafür auf allen anderen Strecken, um die es geht. Und das alte Auto wäre in Monaco besser gewesen, das weiß man nicht. Aber sie müssen ja jetzt mal irgendwas ausprobieren, sie müssen einen neuen Weg gehen. Und dann hat man sich so ein bisschen an Red Bull natürlich vom Fahrzeugkonzept logischerweise angelehnt, das wird man dann sehen. Also, da sie ja mehr in die Red Bull-Richtung gehen, weiß ich nicht, ob sie da jetzt in Monaco diesen großen Schritt schon machen, sondern eher, wenn das Auto wirklich was taugt, sage ich mal, und die Updates, dann in Barcelona. Da werden wir mehr Gewissheit haben, ob das Paket, das neue Paket, das sie da bringen, auch wirklich funktioniert. Monaco, wie gesagt, hat eigene Gesetze, da kann ein Auto plötzlich gut sein, das vorher nicht gut ist und umgekehrt.
Ja, in Barcelona haben wir dann auch die Ferrari-Wahrheit. Da kommt ja dann auch das Update von der Scuderia, Hinterradaufhängung und Co. Ja, Ralf, dann bleiben wir nochmal kurz bei Mercedes, besser gesagt bei Lewis Hamilton. Da gab es ja jetzt auch Gerüchte, also gab es ja immer wieder Gerüchte mit Ferrari und die sollen ihm jetzt ein Mega-Angebot unterbreitet haben, soll im Raum stehen von 50 Millionen pro Jahr. Damit wäre er wieder der bestverdienste Formel-1-Fahrer des Feldes. Aktuell ist es Verstappen, den Rang hat er eben aktuell auch schon abgelaufen. Ja, wie
Ja,
ist da
habe ich
deine
auch
Einschätzung?
gehört. Das hat Helmut Marko mir ganz offen gesagt, dass es zwei Dinge gibt, die Lewis Hamilton richtig nerven. Das eine, dass er nicht mehr Weltmeister ist, vielleicht auch nie mehr werden kann. Das muss man sehen. Weil ganz sicher kannst du das im Moment ja nur in einem Team, nämlich bei Red Bull, wo du wirklich weißt, du hast ein Gewinnerauto. Selbst bei Ferrari weißt du es ja nicht. Ich meine, die fahren jetzt nicht durch die Gegend und überrunden alle, muss man ja ganz offen mal sagen. Und das Zweite war, was sie nervt, dass Max Verstappen mittlerweile mehr verdient als er. Das war mir so ein bisschen neu. Ich wusste zwar, dass sie bei Max richtig draufgelegt haben, aber dass, ich sag mal, jemand von Red Bull über seine eigenen Fahrer zugibt, dass der wahrscheinlich mehr verdient oder ziemlich sicher weiß, mehr verdient als Hamilton und das dann als Nervpunkt bei dem anderen sieht, das ist schon erstaunlich und finde ich faszinierend, dass einer so offen das erzählt. Gehen wir mal davon aus, dass das dann auch so ist.
Ja, ich erinnere mich letztes Jahr an eine Aussage von dir, hast du gesagt, dass dieses Fahrergehalt eine große Rolle spielt, so in den zwischenmenschlichen Beziehungen der Formel 1-Fahrer. Ne? Du hast dann Niki Lauda unter anderem erwähnt.
Ja, wenn ich jetzt Helmut, ich weiß, was Helmut Marko meint. Für die Fahrer ist das Geld wichtig, auch dass es viel ist, aber genauso wichtig als die reine Summe, dass man sich halt Privatjets und Co. leisten kann, ist auch diese Wertschätzung, die man erfährt, wenn man der bestverdienste Fahrer der Welt ist, ist man der begehrteste und hat damit den Status, der Beste zu sein. Das ist so dieses Selbstwertgefühl, das sie alle haben. Und wenn man das jetzt umdreht, hat Hamilton das Gefühl, dass Verstappen jetzt der Beste ist für alle, weil er verdient mehr.
Ja, auf jeden Fall. Einer, der sich darum gerade nicht so kümmern muss, der kann sich eigentlich, meine Füße kann er jetzt auch nicht hochlegen, aber der kann sich auf jeden Fall gerade auf seinem Status ganz gut ausruhen. Er ist Nico Hülkenberg, denn er wurde ja gut von einer gelobt auf jeden Fall, sehr zufrieden mit der Leistung. Und er hat eigentlich gedacht, dass so diese starke Form, die er jetzt schon hat, ein bisschen später kommt, wenn er sich ein bisschen eingewöhnt hat, aber die ist jetzt schon da und vielleicht hofft er sogar auf, dass der Hülkenberg noch ein bisschen stärker wird. Ja, da sieht es ganz gut aus, ne?
Ja, habe ich aber so erwartet. Hülkenberg ist ein sehr, sehr guter Formel-1-Fahrer, der auch selten so große Schwingungen nach unten hat, sondern immer konstant gute Leistungen abgeliefert hat und abliefern wird. Dafür ist er bekannt. Und was Steiner betrifft, er schmeißt Mick Schumacher raus mit großem Trara, erklärt auch warum. Alles gut. Soll er dann den jetzt tadeln, den er dafür genommen hat, oder muss er den noch extra in den Himmel heben, damit das nochmal für ihn viel verständlicher ist, also damit er nochmal der Umwelt viel verständlicher zeigen kann, warum er den anderen nicht genommen hat, aber den Hülkenberg dafür. Also da muss man ein bisschen, da muss man ein bisschen objektiv das sehen. Hülkenberg macht einen guten Job, dafür brauche ich auch keinen Steiner, der mir das sagt, aber dass er ihn jetzt übermäßig lobt, das hat auch andere Gründe.
Ja, Ralf, was am Wochenende auch noch ein interessantes Thema werden könnte, ist natürlich das Wetter. Denn also letztes Wochenende hatten wir leider ein bisschen zu viel Regen in Imola. Jetzt soll es aber auch in Monaco wieder, soll ein bisschen was runterkommen. Das kann natürlich auch das ganze Feld nochmal ein bisschen durcheinander würfeln, ne?
Ja, keine Rennstrecke im Regen ist lustig, aber Monaco noch viel weniger lustig. Weil man macht im Trockenen ja schon ganz schnell Fehler und das Rennen oder Training ist beendet, weil das Rad fehlt oder das halbe Auto an der Leitplanke klebt. Im Regen ist das natürlich eine richtige Rutschpartie, wo dieses Limit zu finden oder dieser schmale Grat abzufliegen und nicht natürlich noch mal viel schmaler ist als im Trockenen schon. Und ich habe Rennen Monaco erlebt, 84, boah, das wurde dann abgebrochen. Prost hat dann, ich glaube, nach 16 oder 18 Runden, müsste man nachgucken, gewonnen, weil Jacky X, der damalige Rennleiter, die rote Flagge dann geschwenkt hat. 2 Runden länger und Senna hätte gewonnen, weil er um Welten schneller war als Prost vor ihm. Also, das habe ich auch gesagt, da wurden Helden geboren, 84 bei Monaco, in Monaco im Regen. Senna, aber auch Beloff hat da eine riesen Visitenkarte hinterlassen mit dem Töwel. Der war auch etwa auf Augenhöhe von Senna vom Speed her. Also das war imagemäßig schon toll, was die beiden da für sich getan haben. Und das meinte ich auch vorher und es soll regnen, ja, aber die entscheidend ist ja, wie stark es regnet. Regnet es die ganze Zeit? Regnet es im Qualifying, die ganze Zeit im Qualifying? Wie stark ist der Regen? Ist es ein Regenrennen von Anfang an oder wird die Sache noch komplizierter, weil es plötzlich Schauer gibt? Also das macht in Monaco überall, aber in Monaco nochmal die Sache viel, viel schwieriger und vielleicht auch spannender für die Fans.
Ja, mal schauen, ob da am Wochenende wieder mal neuer Stern aufgeht. Du hast letztes Jahr gesagt, dass es die Strecke ist, wo ein Formel-1-Fahrer, wo sein Stern aufgehen kann. Ja, Ralf, dann danke für deine Zeit, für deine Einschätzung. Ich freue mich dann auf die nächsten Tage, auf die nächsten Videos. Bis dahin, liebe Zuschauer. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so über den Monaco Grand Prix denkt. Und bis dahin, ciao.
Alles klar, tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.